Alle Welt und er.
Und er. Herzlich willkommen zu einer neuen Sendung von Alle Welt und er, dem Podcast des Allerweltshauses in Köln-Ehrenfeld. Wir senden aus dem Studio des Vlog. Und dieses Studio ist gerade umgezogen. Ins Allerweltshaus, in die Geißelstraße. Am Mikrofon begrüßt euch Britt Weide. Heute haben wir einen Gastbeitrag für euch von der FIAN-Lokalgruppe Rheinland. Im neuen Studio haben sich gerade Susanne, Alwin, Norbert und Wolfram an den runden Tisch gesetzt. Sie haben etwas zu den Masai und dem Serengeti-Nationalpark in Tansania vorbereitet. Aber erstmal stellen sie sich und ihre Organisation vor.
Menschenrechte kennen keine Grenzen. Der Podcast von FIAN Deutschland. Wir zeigen dir, was FIAN bewegt. Bleib dran!
FIAN, was ist das?
Eine neue Automarke?
Ein Fitnesscenter?
Eine Organisation für Fischer und Angler?
Nein, FIAN, das ist...
Food First Informations- und Aktionsnetzwerk.
FIAN, für eine Welt frei von Hunger.
FIAN, für ein menschenwürdiges Leben aller Menschen.
FIAN, gegen ungerechte Strukturen.
FIAN, gegen soziale und politische Ungerechtigkeit und Diskriminierung.
FIAN ist eine gemeinnützige Organisation.
FIAN hat Beraterstatus bei den UN und ist in über 50 Ländern aktiv.
FIAN steht für eine bessere Welt.
Wir sind die FIAN-Lokalgruppe Köln-Rheinland und möchten euch heute von der Vertreibung der Masai in Tansania berichten.
Ich bin Wolfram, 69 Jahre. Ich sitze hier mit Alwin zusammen. Alwin ist 30 und seit kurzem auch FIAN-Mitglied. Er kommt ursprünglich aus Uganda, einem Land, das direkt an Tansania grenzt.
Hi Wolfram. Uganda hat eine fast 400 Kilometer lange Grenze mit Tansania. Da grenzen da auch noch Ruanda und Kenia dran.
In diesen Ländern leben die Masai als Hirtenvolk, mal hier, mal da.
Ganz genau. Die weiden dort ihre Rinder.
Dann kennst du bestimmt auch den Serengeti-Nationalpark.
Naja, mal von gehört, drin gewesen aber nie.
Und auch nicht den Professor Chimek?
Wen bitte?
Naja, Bernhard Chimek von der Frankfurter Zoologischen Gesellschaft, der den Nationalpark in der Serengeti damals mitgegründet hat.
Nee, noch nie gehört.
Also Chimek hatte von Mitte der 1950er Jahre an, also echt schon eine Weile her, 30 Jahre lang eine Fernsehsendung hier in Deutschland gemacht. Die hieß Ein Platz für Tiere. Da hat er zum Beispiel mit einem Affen im Studio gesessen und Filme über die Serengeti gezeigt.
Okay, aber gesehen habe ich echt nicht.
Damals waren die Menschen echt begeistert von diesem Format. Hunderttausende Büffel, Gazellen, Antilopen, Gnus, die da rumliefen und von Löwen und Leoparden gejagt wurden. Dazwischen Giraffen und Elefanten. Chimeks Dokumentarfilm über die Serengeti erhielt 1960 in Hollywood sogar den Oscar als bester Dokumentarfilm.
Wow, also eine Celebrity dieser Chimek?
Damals schon, obwohl der Nationalpark nur gegründet werden konnte, indem die Masai dort vertrieben wurden und ihnen sogenannte Schutzgebiete zugewiesen wurden. Eines davon hieß Loliondo.
Okay.
Aber die Frankfurter Zoologische Gesellschaft, für die er damals gearbeitet hat, die gibt es heute immer noch. Und die nimmt bei der Einrichtung des neuen Nationalparkgebietes in Loliondo offenbar schon wieder in Kauf, dass die Masai vertrieben werden und dass Großwildjagd weiter stattfindet.
Das ist ja heftig.
Das freut vor allem die Großwildjäger, denn für die gibt es dann wieder viele neue Trophäen zum Abschießen.
Wie meinst du das? Ich dachte, das war ein Nationalpark.
Google doch einfach mal die beiden Worte Großwildjagd und Tansania. Dann findest du ganz schnell die neuesten Kataloge von Anbietern, bei denen du zum Beispiel für schlappe 53.000 Euro einen Leoparden in Tansania erlegen kannst. Plus Nebenkosten, versteht sich. Oder einen Elefantenbullen in Botswana für 85.000 Euro.
Krass.
Thank you.
diese Art Geschäfte, Bedrohungen und Vertreibungen geht es heute in unserem Podcast. Die Maasai sind seit Jahrhunderten in der Serengeti-Region ansässig. Sie leben dort als halbnomadisches Volk im Einklang mit der Natur, in kultureller und spiritueller Verbundenheit mit ihrer Umgebung. Doch unter dem Vorwand, den Naturschutz zu stärken und den Tourismus zu fördern, werden sie nun auch aus den Gebieten vertrieben, in denen Tansanias Regierung ihre sogenannten Schutzgebiete ausbaut. Kinotorik, Loliondo, Simajaro und Ngorongoro. Das sind die Gebiete, die ihnen nach einer ersten Vertreibung aus dem heutigen Serengeti-Nationalpark zugewiesen worden waren.
Mein Name ist Roman Herre, ich arbeite seit mittlerweile ungefähr 15 Jahren für FIAN Deutschland, also die deutsche Sektion der internationalen Menschenrechtsorganisation FIAN, und bin dort unter anderem eben zuständig für das Thema Land und Landkonflikte und deswegen auch betreut mit dem Fall der Maasai in Tansania.
FIAN hat die Vertreibungen der Maasai im Serengeti-Gebiet von Tansania öffentlich gemacht und dokumentiert. Kannst du uns etwas über die Hintergründe des Konflikts erzählen?
Ja, es geht letztendlich darum, dass es Interessen gibt von Regierungsseite, aber auch von internationalen Akteuren im Bereich Naturschutz, im Bereich Tourismus, die das Gebiet der Serengeti touristisch, jagdtechnisch umfangreicher zu erschließen und Profite zu erzielen. Und da stören eben die Maasai, die dort seit vielen Jahrhunderten leben. Und dieses Problem und dieser Konflikt zwischen den Maasai als ein Nomadenvolk, ein halbnomadisches Volk, was auch immer wieder saisonal in der Region umherzieht mit ihren Weiden, und der restlichen Bevölkerung, das gibt es schon seit vielen Jahren. Es ist aber in den letzten wenigen Jahren deutlich eskaliert.
Es geht also um eine Art Luxus-Trophäenjagd-Tourismus.
Unter anderem. Es geht um Naturschutz, aber es geht eben auch, und das ist sozusagen auch das, was die Maasai sehr stark kritisieren, es geht auch um einen Tourismus, von dem ganz wenige Menschen nur profitieren. Auf der anderen Seite geht es eben in gewissen Gebieten auch um die Frage von Trophäenjagd, und die Maasai selber sind eigentlich gänzlich gegen die Jagd von Wildtieren.
Welche Rolle spielen in diesem Konflikt die Organisationen wie die KfW-Entwicklungsbank, die Volkswagen AG oder die ZGF, Zoologische Gesellschaft Frankfurt?
All diese Akteure sind aktiv vor Ort, natürlich alle auch mit unterschiedlichen Rollen. Es geht bei allen mehr oder weniger um die Frage von Naturschutz oder Klimaschutz. Für ihre Aktivitäten, für die Projekte, die sie dort machen und unterstützen, benötigen sie natürlich das Land der Maasai. Und sie versuchen dort eben auch mit sehr viel Geld unterschiedliche Aktivitäten zu implementieren, Projekte durchzuführen, die unter anderem eben auch, wenn die Maasai davon erfahren, sehr, sehr problematisch für sie sind. Es gab zum Beispiel ein Projekt, was mit der KfW-Entwicklungsbank finanziert wurde und von der Frankfurter Zoologischen Gesellschaft mit umgesetzt wurde, unterstützt wurde. Da ging es darum, dass es Versammlungen in der Gegend, in der es diese Landkonflikte gegeben hat. In diesen Versammlungen sollte dann verabschiedet werden, dass die gesamte Landnutzungsplanung der Region der Maasai neu strukturiert wird und die Maasai ein ganz großes Stück Land verlieren. Und das wollten sie nicht. Und sie wollten diesen gesamten Prozess eigentlich nicht haben. Der wurde ihnen aufoktroyiert und sie hatten gar keine Möglichkeit, tatsächlich sich dagegen zu wehren.
Nun ist FIAN ja eine Menschenrechtsorganisation. Was hat das alles mit dem Menschenrecht auf Nahrung überhaupt zu tun?
Für die Maasai in diesem speziellen Fall geht es natürlich darum, dass sie sich ernähren können, dass sie ihre Wirtschaftsform umsetzen können und damit natürlich auch Geld verdienen können und darüber auch Nahrungsmittel kaufen können, wenn sie eben ihre Weidewirtschaft durchführen. Das bedeutet also, sie brauchen Weiden, sie brauchen Sommerweiden, sie brauchen Winterweiden, sie müssen migrieren, sie müssen umherziehen können, um dann eben auch sich auf ihre traditionelle Art und Weise ernähren zu können. Und wenn sie diese Möglichkeiten nicht mehr haben und wichtige Winterweiden wurden ihnen vor 2 Jahren genommen, indem man neue Jagdgebiete deklariert hat und teilweise auch die Leute wirklich gewaltsam vertrieben hat, es gab auch Tote dabei, haben sie diese Winterweiden auf einmal nicht mehr und können dann eben ihre Herden nicht mehr angemessen ernähren. Auf der anderen Seite ist es so, dass tatsächlich auch in einem speziellen Gebiet, in der sogenannten Ngorongoro Conservation Area, das ist ein Gebiet im Serengeti-Gebiet, dass dort beispielsweise auch verboten wurde, dass sie beispielsweise Gemüse anbauen, dass dort auch der Import von Nahrungsmitteln, also beispielsweise von Mais, Weizen, in dieses Gebiet hinein, um die Maasai zu ernähren, dass der künstlich verteuert wurde, dass sie sich damit eben keine Nahrung mehr leisten können. Also alles das betrifft ihr Menschenrecht auf Nahrung.
Das sind ja alles Probleme, die sich nicht leicht lösen lassen und die internationaler juristischer Unterstützung bedürfen. In diesem Zusammenhang ist die MISA eine Organisation, die auch aktiv geworden ist. Was kannst du uns darüber sagen?
Ja, MISA hat sich als ein relativ großes internationales Netzwerk gegründet vor 2 Jahren, als die Konflikte vor Ort, die Vertreibungen sehr, sehr massiv geworden sind. Und das ist ein Netzwerk aus nationalen und lokalen Akteuren und Organisationen der Maasai, aber auch aus Rechtsanwälten und internationalen Organisationen, die sich sehr regelmäßig austauschen zu diesen Konfliktlagen und versuchen eben einerseits Öffentlichkeit herzustellen, damit international auch bekannt wird, welche Menschenrechtsverletzungen und welche Konflikte vor Ort tatsächlich auch geschehen, und auf der anderen Seite dann eben aber auch Strategien überlegen, wie kann man dagegen vorgehen, wie kann man konkret in diesen Kontexten handeln. Und da gibt es eine Möglichkeit eben auch zu versuchen, über internationale juristische Unterstützung diese Kämpfe der Maasai auch zu begleiten. Das geht beispielsweise darum, dass man die Probleme auch im Menschenrechtsrat in Genf adressiert. Es geht darum, dass man auch beispielsweise die menschenrechtlichen Verpflichtungen von Ländern, die Geld reingeben in diese Konfliktlage sozusagen, diese menschenrechtlichen Verpflichtungen adressiert, beispielsweise von Deutschland, von der Bundesrepublik Deutschland, um dann eben zusätzliche Hebel auch zu haben für die Maasai, damit sie ihre Rechte auf Land, ihre Rechte auf Nahrung auch durchsetzen können.
Nun behauptet die tansanische Regierung auch, also neben dem Tourismus, den sie natürlich fördern möchte, auch im Namen des Naturschutzes zu handeln. Wie siehst du das?
Ja, das große Problem an diesem Konzept ist tatsächlich, dass dieser Naturschutz eigentlich sozusagen auf einem Konzept von vor vielen Jahrzehnten beruht, in dem eigentlich gesagt wird, wir müssen künstlich den Menschen und die Natur trennen. Also dieses ganze Gebiet, um das es ja geht, auf dem die Maasai seit vielen Jahrhunderten leben, ist ja deswegen auch so schützenswert, weil die Maasai es die ganzen Jahrhunderte geschützt haben. Also das ist ja das Skurrile auch dabei, und jetzt wird so getan, als ob die Maasai das Problem sind für den Naturschutz, indem man sie sozusagen aus dieser Gegend rausdrängt oder teilweise auch brutal vertreibt. Also diese künstliche Trennung zwischen Mensch und Natur ist für uns auch menschenrechtlich gesehen ein großes Problem, und eigentlich müsste Naturschutz ganz anders aussehen. Und wir haben tatsächlich auch im Rahmen des MISA-Netzwerkes umfangreiche Konsultationen in diesem Sommer durchgeführt mit vielen Dörfern. Wir sind in viele Dörfer gegangen, haben vor Ort mit den Maasai gesprochen, haben sie gefragt, wie stellt ihr euch denn eine Zukunft, einen Naturschutz und eine Zukunft in eurer Gegend vor? Und da ist natürlich diese Idee der Koexistenz und des Co-Managements, also dass die Maasai selber aktive Schützer, Naturschützer sind, dass sie selber mitbestimmen, wo, wie, wann Naturschutz betrieben wird, dass sie selber auch viel, viel stärker profitieren von dem Naturschutz und von möglichem Tourismus, dass diese Sachen für sie natürlich im Vordergrund stehen. Und das widerspricht den aktuellen Entwicklungen sehr deutlich.
In diesem Zusammenhang spricht man oft von einem gemeinschaftsbasierten Naturschutz. Welches Know-how haben die Indigenen, also die Maasai in diesem Fall, was sie dazu beitragen können, zu dieser Art des Naturschutzes?
Natürlich gibt es beispielsweise bei den Maasai, so wie in anderen Ländern auch, gibt es Gremien und Strukturen, die lange gewachsen sind, die sich mit dem Thema Naturschutz auseinandersetzen. Ich meine, man muss sich natürlich mal vor Augen halten, dass die Maasai ohne die Natur nicht überleben können. Das heißt, es ist in ihrem ureigenen Interesse, die Natur so zu erhalten, dass sie auch in der nächsten und in der übernächsten Generation ihre traditionelle Lebensweise auch tatsächlich leben können. Und deswegen gibt es beispielsweise dann Gremien, die lokal diskutieren, wo macht es Sinn, im nächsten Monat die Tiere zu weiden, wo sind die Weiden überweidet, wo sind die Wildtiere. Man sieht ja beispielsweise, es gibt sehr, sehr umfangreiche Mechanismen bei den Maasai, dass sozusagen sich die Wildtiere und die Herden der Maasai, die Rinderherden der Maasai nicht in die Quere kommen. Da gibt es sozusagen eine Migrationsbewegung, die ineinander greift und nicht gegeneinander arbeitet. Und diese ganzen Strukturen und Mechanismen sind vorhanden bei den Maasai. Und das andere ist eben, dass es nicht ausreicht. Schaut man sich beispielsweise den Nationalpark Serengeti an. Dort haben die Maasai früher auch gelebt. Sie wurden schon umgesiedelt während der Kolonialzeit. Es reicht natürlich nicht, dass man sozusagen 3-4 Maasai dann als Parkranger anstellt, um zu sagen, jetzt haben wir irgendwie mit den Maasai das zusammen gemacht. Sondern natürlich geht eine menschenrechtsbasierte Idee von Partizipation und Teilhabe ist natürlich viel, viel tiefgreifender und viel umfangreicher. Da geht es wirklich darum, auch grundsätzliche Entscheidungen davon, wie Naturschutzgebiete ausgestaltet sind, wie sie gemanagt werden, mitzuentscheiden, mitzureden und dann letztendlich auch viel umfangreicher davon zu profitieren.
Wie ist denn der aktuelle Stand? Gibt es schon Erfolge im Kampf der Maasai und der Unterstützer?
Es gibt sicherlich beides. Es ist ein sehr machtgeladener Konflikt. Es sind sehr viele Interessen drin in diesem Konflikt. Sehr viel Geld spielt natürlich auch eine Rolle, wie ich das gerade auch im Thema Tourismus schon mal angesprochen habe. Die Zentralregierung erhofft sich eben auch sehr viele Geldflüsse für die Zentralregierung, aber eben nicht für die Maasai letztendlich. Das ist das große Problem, aber es gibt natürlich Erfolge auch. Wir haben es beispielsweise geschafft, dass ein Landnutzungsplan, der geplant war für diese Gegend und der einen großen Verlust von Landflächen für die Maasai bedeutet hätte, dass der auf Eis gelegt worden ist. Es gab im Sommer diesen Jahres, nachdem die Regierung entschieden hat, dass in gewissen Maasai-Dörfern die Maasai gar nicht wählen dürfen, die haben ihnen sozusagen ihr demokratisches Wahlrecht entzogen in ihren traditionellen Wohngebieten, gab es eine Woche lang eine große Demonstration der Maasai mit teilweise 100.000 Menschen, die demonstriert haben. Und dort haben sie dann tatsächlich auch ihre Wahlrechte zurückerstattet bekommen. Das heißt, die Regierung hat da auch mal einen Schritt zurück gemacht. Aber ich möchte vielleicht noch sozusagen ein sehr exemplarisches Beispiel, was das ganze Thema Tourismus und Maasai, ob sie davon profitieren oder nicht, will ich vielleicht nochmal hervorheben. Im Frühjahr diesen Jahres hat die Regierung damit angefangen, für den Kilimandscharo-Flughafen, den sie umfangreich ausweiten wollen, soll einer der größten Flughäfen der Welt werden von der Fläche, wirklich riesen